Direkt aus Europa, Nummer 491, Seite B.
Kulturgeschichte des Humors in Deutschland. Zweiter Teil.
1945. Der Krieg ist aus. Schluss mit lustig war vorher schon. Jetzt will man neu anfangen und auch mal wieder lachen. Zu den überlebenden Humorschaffenden ohne Nazi-Vergangenheit zählt Werner Fink. Ihn hatten seine Witze gegen den Nationalsozialismus, KZ und Einsatz an der Ostfront eingebracht. Nach dem Krieg verarbeitet er diese Erfahrungen. Humorvoll. Was bleibt dem alten Narren schon übrig? Seine Programme tragen Titel wie »Der brave Soldat schweigt«.
Ich habe eine richtige Angst gehabt. Ich dachte, um Gottes Willen, wie wird das enden? Wenn ich natürlich das damals schon gewusst hätte, was man also heute weiß, dass das alles nur Mitläufer waren.
Und dann ist da die nächste Generation.
Überleg dir mal, wenn das die Soldaten hören, ja? Eben kommen sie von der HKL, von der Hauptkampflinie zurück, haben Tee gefasst, Verpflegung gefasst, ihren Schnaps, ihre Zigaretten, kommen ins Zelt oder in den Saal und hören den Witz, Herr Hauptmann, ich habe 10 Gefangene gemacht. Ja, bringen Sie doch her. Geht nicht, die halten mich fest. Kannst du dir vorstellen, 5 Minuten haben sie getobt über den Witz. Ehrlich. Und draußen haben sie ihn erlebt und haben ihn gar nicht wahrgenommen in dem Sinne so, sagen wir mal, ja?
Wolfgang Neuss lernt quasi im Schützengraben das Handwerk des Komikers. 1949 entstehen die beiden deutschen Staaten. Und damit wird der jeweils andere zum Ziel der Komik bzw. des Spotts. 1953 lassen die wachsenden Zahlen von DDR-Flüchtlingen in den Westen und der Volksaufstand die DDR-Führung zu der Überzeugung gelangen, dass es nützlich sein könnte, Foren einer begrenzten und kontrollierbaren Kritik zuzulassen. Im selben Jahr werden in Ost-Berlin das Kabarett Distel und ein Jahr später in Leipzig die Pfeffermühle gegründet. In ihren Programmen dürfen sogar Missstände angesprochen werden. Das Gros der Bürger beider Staaten amüsiert sich derweil aber mit unpolitischer Komik. In Westdeutschland ist mit dieser Art des Humors vor allem eine Person verbunden, Heinz Erhardt.
Oh, wär ich der Kästner Erich. Auch wäre ich gern Christian Morgenstern. Und hätte ich nur einen Satz vom Ringelnatz, doch nichts davon. Zu aller Not habe ich auch nichts von Eugen Roth. Drum bleibe ich, wenn es mir auch schwer ward, nur der Heinz Erhardt.
Sprachlich ist Heinz Erhardt einigen seiner Vorbilder durchaus ebenbürtig, aber nicht politisch.
Also Heinz Erhardt in seiner kompletten Harmlosigkeit ist ja eher eine Verdrängung von Geschichte als nur einfach harmlose Heiterkeit,
meint der Humorforscher Rainer Stollmann. Insofern ist Erhardt der richtige Komiker für das Wirtschaftswunder.
Meine Damen und Herren, nun zu etwas Ernstem. Der Frauenüberschuss ist in den letzten 10 Jahren zu einem bedrückenden Problem geworden.
Da sitzt ein distinguierter Herr in geschmackvollem Anzug in Schwarz-Weiß auf einem Sofa und berichtet todernst von einem Professor Mutzenberger, der ein Verfahren entwickelt habe, mit dem man des Frauenproblems Herr werden könne.
Herr Professor Mutzenberger, Sie sind mit dem Nobelpreis ausgezeichnet worden für die erste gelungene Umwandlung einer Frau in ein Kaninchen.
1953 glückte es mir, den Kopf einer 40-jährigen Postangestellten auf ein 2-jähriges Kaninchen umzusetzen, nicht wahr? Die Dame verrichtete noch jahrelang Schalterdienst, heiratete dann ein älteres Wildkaninchen und lebt heute nach ihrer Scheidung zurückgezogen in einer Heidelberger Kleintierhandlung.
Natürlich.
Wohl manches, was Loriot damals und noch später geleistet hat, ist dem anarchischen Humor nicht so ganz fremd, würde ich meinen.
Kommentiert Eckhard Henscheid. 1969 wird er zum Redakteur einer bereits 1962 gegründeten Satirezeitschrift. Ihr Titel Pardon. Derweil findet humoristische Massenunterhaltung in der DDR vor allem in den großen Fernsehshows statt. Anders als im Westen wird das politische Kabarett in der DDR nicht im Fernsehen übertragen. Zu riskant. Mit dem Ende der DDR kommt die Wiedervereinigung. Auch bei der Zusammenführung des Humors geht nicht alles glatt. Zu unterschiedlich sind die Rezeptionen. Anfang der 1990er rücken Künstler wie Helge Schneider und Harald Schmidt ins Zentrum des Humorgeschehens. Harald Schmidt verschiebt die Grenzen des Humors. Er sagt Dinge, die viele Humorschaffende heute so nicht mehr sagen würden.
Der war, wenn man so will, Ausdruck einer ins Zynische gewendeten postmodernen Ironie, die zu der Zeit sehr gut gewirkt hat, eben auch wiederum als Popularisierung einer intellektuellen Haltung auf die Bühne gebracht wurde, und zwar so, dass es jeder spüren und jeder erleben konnte. Und manchmal hat man auch den Eindruck, dass es braucht schon sozusagen einer existenziellen Brisanz, damit die Witze und die Komik irgendwie wieder interessanter oder relevanter werden.
Haben wir gelacht, die Müller haben uns dafür auch bis an die Tür gemacht. Die Müllers haben uns dafür auch noch bis an die Tür gemacht.
Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature. Das wird man doch wohl noch denken dürfen, was Vorurteile für uns bedeuten. Davon erzählen jetzt Pia Masurczak und Andreas Kirchner.
Ja, also dadurch, dass ich viel unterwegs bin auf der Straße, ist einfach dieses komplett blöde Vorurteil, dass Frauen schlechter Auto fahren können. Und dann fahre ich vorbei an demjenigen, wo ich denke, dass er schlecht fährt, und dann sitzt halt doch ein Mann drin oder so, wo ich mir dann denke, nein, das ist jetzt kompletter Blödsinn, das so zu denken. Und ich weiß auch gar nicht, wo das herkommt.
Dass ich auch Mitarbeiterinnen auch aus dem Osten habe und die dann wirklich sagen, so, wir haben das aber so und so gemacht, und die Kinder werden zack, 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 zack hingesetzt zum Topfen und Topfzeiten und was weiß ich. Und da habe ich schon in mir drin, ja, die kommen aus dem Osten.
Sätze wie diese haben alle schon gehört oder gedacht. Vorurteile sind weit verbreitet, unabhängig von Bildung, Milieu oder Herkunft. Und sie beeinflussen unser Verhalten. Etwa dann, wenn wir instinktiv unsere Handtasche festhalten, sobald wir an einem Obdachlosen vorbeilaufen. Oder uns in der Straßenbahn nicht neben eine Frau mit Kopftuch setzen. Doch obwohl sie so tief in uns verankert sind, sind wir uns kaum der eigenen Vorurteile bewusst.
Woran liegt das? Der Bielefelder Sozialpsychologe Andreas Zick forscht seit fast 30 Jahren an dieser Frage. Was Vorurteile überhaupt sind, lässt sich aus wissenschaftlicher Sicht gar nicht so einfach beschreiben.
Wir brauchen, um Vorurteile zu verstehen, eigentlich drei Konzepte. Das erste Konzept ist die Kategorisierung. Vorurteile basieren darauf, dass wir andere als Mitglieder einer bestimmten Gruppe zuordnen, kategorisieren, sie dort einordnen. Männer, Frauen, Junge, Ältere, Inländer, Ausländer. Das zunächst ist kein Vorurteil, aber diesen Kategorien, diesen Schubladen werden Stereotype zugeordnet. Eigentlich in der Forschung haben wir uns darauf geeinigt, dass wir von Vorurteilen dann reden, wenn diese Zuschreibung von Stereotypen mit dem Motiv einer Abwertung einhergehen. Das heißt, Vorurteile sind sozial motivierte Abwertung von Gruppen oder Personen, weil wir sie Gruppen zuordnen. Also im Verhalten werte ich die anderen ab, und Diskriminierung wäre dann ein bestimmtes Verhalten, was auf Vorurteilen basiert.
Heißt das, Denkmuster sind nur dann ein Problem, wenn sie zu Handlungen werden? Im Gegenteil, betont Karin Joggerst. Die Freiburgerin berät Menschen, die sich mit ihren eigenen Vorurteilen auseinandersetzen wollen. Sie sagt, auch unbewusste Haltungen schlagen sich im Alltag nieder.
Viele denken, Vorurteile sind gar nicht wirksam, wenn ich sie nicht bewusst sozusagen umsetze in diskriminierendes Verhalten. Und das glaube ich persönlich nicht, weil auch unbewusste Vorurteile wirksam sind. Ja, also was weiß ich, indem Menschen die Straßenseite wechseln oder bestimmte Menschen eben nicht zum Vorstellungsgespräch einladen oder Menschen nicht in unserem Freundeskreis vorkommen.
Wen kann ich mir als Kollegin am Arbeitsplatz vorstellen? Warum habe ich Angst, nachts alleine nach Hause zu gehen? Wer ist schuld an der Wirtschaftskrise? Vorurteile sind auch deshalb so attraktiv, weil sie uns in einer Welt voller widersprüchlicher Informationen scheinbar instinktiv Orientierung bieten und Entscheidungen erleichtern. Ob die richtig und rational begründet sind, spielt erst einmal keine Rolle. Wichtiger ist, ob uns andere in unseren Vorurteilen bestätigen.
Menschen haben Vorurteile, weil sie in einer bestimmten Situation sich mit anderen Gruppen identifizieren, weil sie in einem bestimmten sozialen Umfeld diese Vorurteile entwickeln und dann auch äußern. Und ganz wesentlich ist, dass Vorurteile dann in Diskriminierung münden, wenn Menschen feststellen, dieses soziale Vorurteil wird geteilt.
Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Mit diesem sperrigen Begriff bezeichnen Sozialwissenschaften das Phänomen. Menschen werden abgewertet und ausgegrenzt, weil sie vermeintlich zu einer Gruppe gehören, die als anders, fremd oder unnormal gebrandmarkt wird. Wen es trifft, ist keinesfalls willkürlich, sondern historisch gewachsen. Vorurteile über Jüdinnen und Juden halten sich beispielsweise seit 2000 Jahren.
Andreas Zick und Karin Joggast sind sicher. Vorurteile können verlernt werden. Doch je fester sie in unserer Gesellschaft verankert sind, desto schwieriger ist es, sich dagegen zu wehren. Denkmuster ändern wir nur dann, wenn wir verstehen, woher sie kommen, sagt Seminarleiterin Karin Joggast. Auch Anja und Daniel nehmen an der knapp einjährigen Weiterbildung teil. Beide arbeiten in der Leitung eines Kindergartens. Was erhoffen Sie sich von dem Kurs?
Ich denke, einige Vorurteile kann ich auch nicht ablegen oder es sind schwer abzulegen, aber ich kann sie zumindest bearbeiten, wie ich damit umgehe. Und damit helfe ich dann automatisch im Umgang mit den Menschen, helfe ich den anderen auch. Also so hoffe ich es.
Dass es ganz grundlegend ansetzt. Wenn man in der inneren Haltung dann halt ansetzt und erstmal sich selber erlebt, was man für Vorurteile hat und wo die überhaupt herkommen, dass man es dann nur ganz grundlegend ändern kann.
Das bedeutet auch, dass Anja, Daniel und die anderen ihre eigenen Vorurteile, etwa über Ostdeutsche oder Frauen am Steuer, aussprechen.
Wir gehen von eigenen Erfahrungen aus, um zunächst mal ein Gefühl herzustellen, also auch eine emotionale Verbindung zu dem Thema und auch eine Gemeinsamkeit eventuell. Ja, also wir stellen fest, zum Beispiel, alle Menschen haben Vorteile. Okay, ich bin nicht alleine. Oder wir stellen fest, alle Menschen teilen Diskriminierungserfahrungen, wenngleich die Auswirkungen und die strukturelle Bedingung sehr, sehr erheblich unterschiedlich sind.
Diese Auseinandersetzung fällt oft schwer. Schließlich gibt kaum jemand bereitwillig zu, rassistische Vorurteile zu haben. Wer Kurse wie den von Karin Joggast besucht, bringt zwar meist schon die Bereitschaft für einen solchen Prozess mit. Und trotzdem.
Viele Menschen sagen ja zum Beispiel, ja, das kann schon sein, dass es Sexismus gibt, aber doch nicht bei mir. Oder es ist eine Form von Leugnung auch. Also hier in Deutschland gibt es doch keinen Rassismus, ja, vielleicht in Amerika. Das sind ja Formen von Widerstand, wo Menschen versuchen, zwischen sich und dem Thema, um das es geht, eine Distanz zu bekommen. Und das finde ich erstmal legitim, dass Menschen das versuchen.
Das Gegenüber als Individuum wahrnehmen. Das ist eine Voraussetzung, um Vorurteile nachhaltig abbauen zu können. Damit das gelingt, braucht es nach Auffassung des Sozialpsychologen Andreas Zick dreierlei: Information, Bildung und Kontakt mit den Menschen, denen wir mit Vorbehalten begegnen.
Der Kontakt, die Erfahrung mit anderen. Das ist ganz wesentlich. Auch wenn Menschen Vorurteile haben und sie nicht aufgeben wollen, sobald sie in Kontaktsituationen kommen, hilft das.
Wer sichtbar ist, wird womöglich angefeindet. Gleichzeitig können Minderheiten ihre Interessen nur vertreten, wenn sie sich öffentlich dafür einsetzen. Auch wenn die Betroffenen damit wieder einen Teil der Arbeit übernehmen. Zudem muss sich die Mehrheit einer Gesellschaft nicht nur zur Gleichwertigkeit aller bekennen, sondern sie konkret werden lassen. Vorurteile, Diskriminierung, Beleidigung, gar Gewalt dürfen nicht unwidersprochen bleiben. Wer in der U-Bahn oder am Arbeitsplatz erlebt, wie Menschen bedroht oder beschimpft werden, kann und sollte eingreifen. Theoretisch ist das den meisten auch bewusst. Doch das Wissen allein reicht nicht.
Das war ein Feature von Pia Masurczak und Andreas Kirchner.
15.05 Uhr.
SWR 2 Leben.
Wenn die Eltern alt werden, ist das für alle nicht leicht. Die alten Eltern sind plötzlich auf Hilfe angewiesen und leiden unter ihrem zunehmenden Autonomieverlust. Und die Kinder? Sie sind mit einem Mal in der Rolle der Fürsorgenden, in die sie mühsam hineinfinden müssen. So entstehen Konflikte. Doch wie damit umgehen? Seniorenassistenz kann hier eine Hilfe sein. Miriam Steger hat eine Seniorenassistentin bei ihrer Arbeit begleitet und mit ihr über die Schwierigkeiten zwischen alten Eltern und erwachsenen Kindern gesprochen.
Hallo, na, da sind wir. Grüß dich.
Wie jeden Donnerstag klingelt dort Truman an der Wohnungstür von Gabriele Maria Koll. Die beiden kennen sich seit 3 Jahren und begrüßen sich herzlich. Dorte Truman ist Seniorenassistentin. Sie unterstützt alte Menschen dort, wo sie Hilfe brauchen, begleitet sie zum Arzt oder zu Spaziergängen, berät sie zu Themen wie Vorsorgevollmacht oder Patientenverfügung. Sie ist jedoch keine Altenpflegerin. Die Pflege übernehmen andere. Gabriele Maria Koll sitzt im Rollstuhl. Bei einer Operation an der Wirbelsäule hat man ihr einen Nerv beschädigt. Seitdem kann sie nicht mehr gut laufen. Sie rollt sich ins Wohnzimmer, während Dorte Truman ihr folgt und ihre Jacke auf einem Stuhl ablegt. Die beiden Frauen besprechen, was so anliegt. Irgendwann setzt sich Dorte Truman an Frau Kolls Schreibtisch, der zwischen Sofagarnitur und Küchenecke an der Wand steht, und guckt in die Ablage.
Und hast du was Schönes bei mir hier im Kästchen? Nichts Neues, sehe ich. Doch, Allianz, okay. Das lese ich dir vor.
Gabriele Maria Koll ist 71 Jahre alt. Seit 5 Jahren wohnt sie in einer Zwei-Zimmer-Wohnung im Stiftungsdorf Hollergrund in Bremen. Von einem Bekannten hörte sie, dass Dorte Truman alte Menschen unterstützt, zum Beispiel auch bei Behördenkorrespondenz. Genau da brauchte sie Hilfe, denn wegen einer Makuladegeneration kann sie nicht mehr lesen. Sie erkundigte sich und fand heraus, dass Unterstützung ab einer Pflegestufe 2 von der Pflegekasse bezahlt wird, unter dem Titel Verhinderungspflege oder Betreuungs- und Entlastungsleistungen. Viele kennen diese Leistungen der Pflegekasse gar nicht. Bis zu 1.612 Euro im Jahr haben Pflegebedürftige Anspruch darauf. Seit 3 Jahren kommt die Seniorenassistentin zu Frau Koll und hilft ihr.
Sie ist hauptsächlich für den Schriftkram zuständig. Ich bin ja leseblind. Und ich bin also total überfordert, meine Krankenkassenabrechnung, Beihilfe etc. pp. Selbst zu machen. Ja, sie arbeitet meine ganzen schriftlichen Arbeiten auf, also Rechnungen. Dann auch, was hier so rundum zu noch zu machen ist, damit ich mich wohlfühle. Das macht sie dann auch. Schlägt sogar Nägel in die Wand oder bringt so ein Regal an. Ne? Halt solche Sachen. Also sie ist also für mich doch sehr, sehr wichtig.
Gabriele Maria Koll ist froh über diese Unterstützung, ebenso die Tochter. Sie empfindet es als Entlastung, denn sie ist berufstätig und hat 2 Kinder. Wenn die Tochter mit den Enkelinnen 1 bis 2 Mal in der Woche zu Besuch kommt, dann muss nichts mehr erledigt werden, so Frau Koll. Man habe einfach Zeit miteinander. In Dorte Truman wiederum hat die Rentnerin eine zuverlässige Hilfe gefunden. Und sogar mehr als das.
Wir duzen uns. Kommen gut miteinander klar, prügeln tun wir uns nicht, lachen miteinander, was auch sehr wichtig ist.
Die 53-Jährige hat schon einiges in ihrem Leben gemacht, bevor sie Seniorenassistentin wurde. Als Wirtschaftsarabistin hat sie viele Jahre im Ausland gearbeitet. Eine Tennissportanlage hat sie geleitet, war im Hochleistungssport aktiv. Als sie sich irgendwann um die alte Tante ihres Mannes kümmern musste, deren Umzug in eine Seniorenwohnung bevorstand, und sie alles, was damit zusammenhing, regelte, da merkte sie, dass ihr die Arbeit mit alten Menschen Freude macht. Sie recherchierte im Internet nach Qualifizierungsmöglichkeiten. Vor 8 Jahren absolvierte sie eine Ausbildung zur Seniorenassistentin und machte sich damit selbstständig. In der Regel sind es die erwachsenen Kinder, die Kontakt zu ihr aufnehmen, weil sie sehen, dass ihre Eltern Unterstützung brauchen, sie selbst aber zu wenig Zeit haben oder nicht in der Nähe wohnen. Manchmal, erzählt die Seniorenassistentin, aber auch, weil es Spannungen in der Familie gibt.
Wenn die Kinder vor Ort sind, wird von den Kindern auch erwartet, dass sie sich kümmern und da sind. Und oft kommen alte Problematiken, die schon immer schwelen, dann zum Vorschein, wo die Kinder finden, dass ihre Eltern stur sind, wenn sie ihnen helfen wollen und dass das nicht angenommen wird. Die Kinder sind oft selber voll im Berufsleben und haben vielleicht auch noch eigene Kinder. Sie kommen an einen Punkt, wo es einfach anstrengend wird.
Wie zum Beispiel bei Sibylle Kück. Sie könnte eine Unterstützung, wie Dorte Truhmann sie anbietet, gut gebrauchen.
Ich habe selbst eine Familie und einen Job und bin eingespannt. Und ja, und meine Mutter lässt mich das auch ganz schön spüren, dass sie enttäuscht ist, wenn ich diese Erwartungen nicht erfülle. Wenn ich zum Beispiel nicht wöchentlich anrufe oder mehrmals die Woche, dann kriege ich schnell einen Spruch reingedrückt. Meistens so vor anderen auch noch. Und ja, für mich ist das so eine Situation zwischen Schuldgefühle. Ich habe Schuldgefühle, weil ich mich nicht anscheinend ausreichend kümmere, nicht angemessen. Und zwischen, ich bin genervt.
Ihre Mutter wird dieses Jahr 83. Sie wohnt allein in einer Etagenwohnung, in einem Haus ohne Fahrstuhl. Es wird immer beschwerlicher für sie, Treppen zu steigen, weil sie viele gesundheitliche Probleme hat. Übergewicht, Bluthochdruck, Diabetes, die Gelenke schmerzen. Einmal hatte sie bereits einen Herzinfarkt. Sibylle Kück fände es besser, wenn ihre Mutter in eine Seniorenwohnung ziehen würde, wo sie Unterstützung bekommt. Es wäre auch für sie eine enorme Entlastung.
Sie hat sich ja schon zwei Wohnungen angeguckt, zwei barrierefreie Wohnungen, die für sie wirklich geeigneter wären. Aber die haben ihr nicht gepasst. Vom Grundriss her, vom Schnitt her, vom Ausblick her, also gefällt ihr alles nicht.
Fremde Hilfe könne ihre alte Mutter nur schwer annehmen, erzählt die 51-Jährige.
Ich habe mal versucht, für sie so eine Nachbarschaftshilfe zu organisieren. Das hat sie sich ein paar Wochen angeguckt. Da ist mal so eine Dame aus der Nachbarschaft zu ihr gekommen, hat ein bisschen ihre Wohnung aufgeräumt, mit ihr gesprochen, wollte so ein paar Dienstleistungen für sie vornehmen. Und das hat sie, glaube ich, nach 4 Wochen wieder gekündigt. Diese Nachbarschaftshilfe, weil ihr das nicht gepasst hat, weil ihr diese Frau nicht gepasst hat und weil ihr das nicht gepasst hat, dass da irgendwer Fremdes in ihre Wohnung kommt und ihr da irgendwie helfen wollte. Genauso verhält es sich mit Pflege. Eigentlich könnte meine Mutter, die hat Pflegegrad 2, sie ist Diabetikerin, sie könnte also auch sich ein bisschen Pflege, ambulante Pflege zum Beispiel, zuteil werden lassen. Will sie aber irgendwie nicht.
Meine Mutter ist vor 3 Jahren zu uns in die Stadt gezogen. Damals war sie 78. Weil ihr der Stadtteil nicht gefiel, ist sie vor einem Jahr wieder umgezogen. Erneut musste ich eine neue Wohnung suchen. Ich packte alles ein und wieder aus. Mit dem Ergebnis, dass sie jetzt schon wieder nicht zufrieden ist. Offensichtlich hat meine Mutter den Umzug aus der Wohnung, in der sie 40 Jahre lang lebte, nicht verkraftet. Sibylle Kück hat einen Vollzeitjob. Der geht bis 16 Uhr. Wenn sie spät nachmittags nach Hause kommt, kümmert sie sich um die 12 und 14 Jahre alten Kinder, guckt, ob sie die Hausaufgaben gemacht haben, bereitet das Abendessen vor. Ihr Tag ist voll. Die Zeit, die sie ihrer Mutter schenkt, ist mühsam abgerungen.
Trotzdem habe ich nie das Gefühl, dass ich den Erwartungen meiner Mutter irgendwie entspreche, so dass sie zufrieden ist, dass sie zufriedengestellt ist. Nie. Also obwohl wir regelmäßig telefonieren, beschwert sie sich bei anderen darüber, dass ich mich zu wenig melden würde.
Auch hier plädiert Dorte Truhmann für Verständnis.
Es sind ja die Senioren schon auch immer in dieser Situation, dass sie den ganzen Tag alleine sind. Also Einsamkeit ist ein großes Thema. So, und wenn dann das Kind kommt, endlich kommt, aber nach einer Stunde wieder gehen möchte, dann ist es nicht genug auf die 12, 14 Stunden, die ein Mensch eben wach ist und nicht schläft, ist eine Stunde natürlich nichts.
Dorte Truman betreut zurzeit 10 alte Menschen. Zu manchen kommt sie einmal in der Woche, zu anderen einmal im Monat. Inzwischen haben sich enge Beziehungen daraus entwickelt. Mit der Zeit wächst Dorte Truman rein in die Familien und erfährt Dinge, von denen selbst engste Familienangehörige manchmal nichts wissen.
Ich komme in die intimsten Bereiche dieses Menschen mit der Zeit, weil ich bin in den privaten Räumen, ich kriege alte Geschichten erzählt, ich kriege die Nöte mit. Und da bin ich sowas zwischen professioneller Assistenz, Freundin, Tochter. Also wenn mich Bekannte fragen, wie würdest du deinen Beruf beschreiben, dann ist, sag ich immer, bezahlte Tochter mit Fachwissen.
Dorte Truman begreift sich aber auch als Vermittlerin zwischen alten Eltern und erwachsenen Kindern. Wenn es Konflikte gibt, dann versucht sie, Brücken zu bauen.
Ich habe festgestellt, dass ganz viel ohne Kommunikation läuft. Also die Kinder erledigen etwas und möchten natürlich auch Anerkennung haben, ob es der Einkauf ist oder Arztbesuche selber organisieren oder im Haus und Garten was reparieren und so weiter organisieren. Da bleibt viel ungesagt und sie warten vielleicht auf Dankbarkeit und umgekehrt sagt der Senior, na, mein Sohn, der könnte ja mal machen, ne, so. Ich stelle immer wieder fest, dass die Menschen wenig miteinander reden. Also die Kommunikation ist oft nicht da und wenn sie da ist, ist sie schnell hochgekocht und vorwerfend.
Häufig fühlten sich alte Menschen von ihren Kindern bevormundet, tauchten alte Verhaltensmuster wieder auf, alte Verletzungen, ohne dass die Betreffenden sich dessen bewusst wären. Ein offenes Gespräch, ganz in Ruhe, finde nur selten statt.
Man trifft sich immer eigentlich im Tun oder wenn was erledigt werden muss, wo vielleicht auch schon Anspannung da ist. Und da ist der falsche Zeitpunkt, aber in einer gelösten Atmosphäre einfach mal beide Seiten, das beide besprechen, was anliegt, würde ich mir viel mehr wünschen.
Meine Mutter ist Jahrgang 1939. Bei Kriegsende war sie 6 Jahre alt. Was es bedeutet, wenn man im Alter wieder zunehmend hilfsbedürftig wird, vermutlich können wir das gar nicht nachvollziehen. Es scheint, dass auch Eltern ihren Kindern gegenüber in Rollenkorsetts stecken. Vielleicht ist das der Grund, weshalb sie sich manchmal im Beisein neuer Bekanntschaften außerhalb der Familie freier, sogar wohler fühlen. Sibylle Kücks Mutter scheint so jemanden in der jungen Frau gefunden zu haben, die bei ihr zu Hause sauber macht. Sie kennt sie schon seit mehreren Jahren und vertraut ihr. Vielleicht kann sie ihr gegenüber Wünsche und Erwartungen besser formulieren als gegenüber der eigenen Tochter, weil es eben nicht ihre Tochter ist.
Und diese Putzhilfe ist so eine Art Tochterersatz geworden inzwischen.
Sibylle Kück hätte gerne ein besseres Verhältnis zu ihrer Mutter.
Gespräche mit Freundinnen auf jeden Fall und auch mit meinem Mann, die in einer ähnlichen Situation sind, die auch alle alte Eltern haben. Und ähnliche Sachen durchmachen und Gespräche mit denen helfen mir schon und zeigen mir auch, dass es schon auch wichtig ist, mich da ein Stück weit abzugrenzen von meiner Mutter und ihre Probleme nicht zu meinen zu machen.
Um eine angespannte familiäre Situation zu verbessern, müssen sich alle Parteien bewegen, sagt Dorte Truman, so schwer das manchmal auch ist. Beide Seiten sollten sich bemühen, Verständnis füreinander zu entwickeln.
Und das zu begreifen, dass Papa nicht mehr der Fels in der Brandung ist oder die Mama nicht mehr Weihnachten kochen kann. Es sind manchmal auch Kleinigkeiten, ob man zum Kaffee kommt und sich als Kind fühlen darf. Manchmal im Alter geht das ja verloren. Und da gilt es einfach nochmal den Blick zu schärfen und zu sehen, wo stehen wir? Diese Bedürfnisse zu schauen, wie können sie gedeckt werden und was ist leistbar? Und das wäre wichtig, einfach die Augen aufzumachen, zu schauen, wo steht das Gegenüber? Wo ist das Kind? Das ist belastet, ist vielleicht arbeitslos gerade geworden, muss sich um einen neuen Job kümmern. Da ist beidseitig einfach eine Verpflichtung zu gucken, was ist halt mein Gegenüber. Und dann läuft es schon besser.
Zwischenmenschliche und andere Belastungen zu minimieren. Für die alten Menschen, aber auch für ihre Angehörigen. Genau das hat sich Dorte Truhmann als Seniorenassistentin zur Aufgabe gemacht.
Was bringt Leichtigkeit ins Leben? Und wie schaffe ich das mit diesem Senior, dass mehr Lebensqualität da ist? Und ein erfolgreicher Tag bei mir ist wirklich, wenn wir zusammen gelacht haben. Wenn ein herzliches, von innen heraus strahlendes Lächeln, Lachen kommt, dann gehe ich da raus und sage, das war gelungen heute.
Mutter macht mich fertig, wenn Eltern altern. Von Mirjam Steger.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 490. Hüte dich vor dem Tiger ist in manchen Gegenden immer noch eine wichtige Aufforderung an ein Kind. Sie wird als Imperativ in der Du-Form formuliert. Aber die Befehle Gottes umschreibt Luther in seiner Übersetzung der Bibel mit dem Hilfsverb sollen. Das erste Gebot beginnt bei ihm mit der Feststellung, ich bin der Herr, dein Gott. Der Gott der Juden und der Christen duzt die Menschen und sie duzen ihn auch. Ein bekanntes Kirchenlied beginnt mit den Worten, wer jemandem etwas gebietet, befiehlt ihm das. Ein Gebot ist also ein Befehl. Befehle gibt man in der Du-Form, im Singular oder im Plural oder in der Sie-Form. Zum Beispiel, sei still, seid still oder seien Sie still. Befehle können aber auch als Verbote erscheinen. In der Bibel ist das erste Gebot das Verbot, andere Götter zu haben. Auch das zweite und das 5. bis 10. Gebot sind Verbote. Mit seinem 3. Gebot gebietet Gott den Menschen, den Feiertag zu heiligen und mit dem 4. Vater und Mutter zu ehren. Da gibt es also auch schon mehr Verbote als Aufforderungen, etwas zu tun. Das ganze Leben jedes Menschen und der ganzen Menschheit wird von Geboten und noch mehr Verboten begleitet. In Gaststätten darf man in Deutschland seit 2017 nicht mehr rauchen und in der Stadt darf man nicht mehr als 50 Stundenkilometer fahren, in manchen Straßen höchstens 30. Daran gewöhnt man sich. Aber Gebote sind den meisten Menschen lieber als Verbote. Deshalb bringt man Motorradfahrern beim Bremstraining bei, sich mit positiven Formulierungen zu orientieren. Sie dürfen natürlich nicht gegen einen Baum fahren, sollen sich aber nicht darauf konzentrieren, dass sie den Bäumen ausweichen müssen, sondern statt nicht der Baum zu denken, auf das freie Feld zwischen den Bäumen zu schauen. Beim Rauchverbot in öffentlichen Räumen geht es darum, die Gesundheit der Bürger zu fördern und die Zahl der Sterbefälle durch Lungenkrebs zu senken. Wie weit dieses Ziel dadurch erreicht wird, lässt sich aber nicht nachweisen, denn da wirken zu viele Faktoren zusammen. Aber eine Folge des Rauchverbots ist bessere Luft in öffentlichen Räumen und ganzen Gebäuden. Denn auf den Fluren ist da Rauchen auch verboten. Das Rauchverbot in Gaststätten hat inzwischen auch Raucher davon überzeugt, dass das Essen besser schmeckt, wenn da kein Rauch von Zigaretten in der Luft ist. Die Corona-Pandemie hat auch zu Geboten geführt, zum Beispiel zu der Aufforderung, von anderen Abstand zu halten, die man aber auch als Verbot formulieren kann, sich auf einen Stuhl zu setzen, der neben einem steht, auf dem schon jemand sitzt. Und man wurde aufgefordert, seine Großeltern nicht zu besuchen, aber so wie auf Seite 9 in Zeile 6 formuliert man das nicht, denn das ist kein göttliches Gebot. Und man sollte zeitweise das Haus nicht verlassen, damit man sich nicht mit den Viren ansteckte. Das waren Verbote, die einem guten Zweck dienten, nämlich Leben zu bewahren oder zu retten und sich und andere nicht in Gefahr zu bringen. Lieber als Verbote sind den meisten Menschen aber Gebote und noch lieber sind den meisten freundliche Aufforderungen in Form von Bitten. Frau Lapp meint, um motiviert zu werden, brauchen die Menschen etwas, das sie anzieht und in Bewegung setzt. So ein Ziel kann zum Beispiel eine gesunde Umwelt, ein trainierter Körper oder gespartes Geld für den nächsten Urlaub sein. Statt sich dazu zu entschließen, nicht mehr mit dem Auto zu fahren, sollte man sich lieber vornehmen, etwas für die Umwelt zu tun und für seine eigene Gesundheit. Dann habe man ein positives Ziel vor Augen. Herr Brecht meint aber, an Verboten kann man sich besser orientieren. Wenn die Menschen zu wenig Pflichten haben und wenn es zu wenig Verbote gibt, verlieren sie seiner Meinung nach die Orientierung. Er glaubt, dass die Menschen ein tiefes Bedürfnis nach Pflichten und Verboten haben. Natürlich hätte man von sich aus aufs Rauchen in Gaststätten verzichten können. Bewirkt hat das aber erst das Rauchverbot. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 490. Danke.